Mit unlauteren Methoden hat eine Genossenschaft aus Niedersachsen Millionen eingesammelt. Jetzt ist das Konstrukt ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Betroffene verloren teilweise ihre ganze Altersvorsorge. Ein Betroffener berichtet im Schwerpunkt selbst. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Donnerstag, den 18. Juli. Ich bin Kirsten Stünkel und ich habe euch folgende Themen mitgebracht. Ralf Stegner über seine Promotion über Theatralik in der Politik und neuer Slogan für Flensburg gesucht. Außerdem gibt es noch ein paar Content-Tipps von mir. Jetzt schauen wir aber erstmal auf unseren Schwerpunkt. Heute im Fokus.
Hallo, mein Name ist Carsten, ich bin 51 Jahre alt und komme aus Schleswig-Holstein. Und ich habe in mehreren Schritten 84.000 Euro bei der Konet-Genossenschaft in Drochtersen investiert.
Aber erst einmal zurück. Was war eigentlich passiert? Mein Kollege Tim Prahle gibt einen Überblick.
Moin Kirsten, ja, ich habe mit Carsten W. gesprochen. Er kommt aus dem Großraum Flensburg und bittet um so ein bisschen Anonymität, weil es ja doch um relativ viel Geld geht. Carsten ist einer von etwa 4.000 Geschädigten, so um und bei, die in den vergangenen Jahren sehr viel Geld in diese Konet-Verbrauchergenossenschaft gesteckt haben, beziehungsweise da ihr Geld angelegt haben, Anteil erworben haben, so ist das ja bei Genossenschaften, um da womöglich eine gute Altersvorsorge aufzubauen. Die Genossenschaft versprach eine ganz gute Rendite. Die nahm das Geld ihrer Mitglieder und steckte es unter anderem in Ferienimmobilien auf Mallorca und war dann Anfang des Jahres groß in den Schlagzeilen, weil es eine internationale Razzia gab, wo auch Räume der Genossenschaft durchsucht wurden. Da ist die Rede von Verbindung zur Clankriminalität, Untreue, spanischen Firmengeflechten. Also offensichtlich ist da mit dem Geld von Carsten und den vielen anderen Mitgliedern ordentlich Schindluder getrieben worden. Man kann auch sagen, da haben sich womöglich nach Ermittlungsstand der Staatsanwaltschaft Einzelne bereichert. Das war für Menschen wie Carsten natürlich nicht unbedingt abzusehen und es steckte auch ein ziemlich perfides Spiel dahinter, um an dieses Geld der Anleger zu kommen. Carsten hat das wie folgt geschildert.
Ein freier Versicherungsmakler hat mir und meiner damaligen Frau in einem Beratungsgespräch bezüglich unserer Versicherung das Produkt der Genossenschaft Konet damals so beiläufig vorgestellt und uns die hervorragende Rendite mit dieser Beteiligung präsentiert, woraufhin wir aufmerksam wurden und testweise dann eine Erstzahlung getätigt haben. Motiviert hat uns dann tatsächlich weitere Investitionen zu tätigen, das nachweislich auf Kontoauszügen natürlich nur die versprochene Rendite dann tatsächlich auch gezahlt wurde. Daraufhin haben wir halt gutgläubigerweise weitere Zahlungen nach und nach getätigt, die auch sogar über das hinaus, was uns an Rendite versprochen wurde, erfüllt wurden. Also begonnen hat das Ganze mal mit 6%, dann wurden am Ende sogar bis zu 10% draus und das hat sich natürlich als sehr scheinbar lukrativ erwiesen.
Und wird Carsten sein Geld nochmal wiedersehen, Tim?
Das ist eine sehr spannende Frage, Kirsten, und ich muss so ehrlich sein und sagen, ich weiß es nicht. Und Menschen, die sich mit dem Kapitalmarktrecht ein bisschen besser auskennen als ich, wissen es auch nicht genau. Es gibt mehrere Probleme. Zum einen, das Geld der Genossenschaftsmitglieder ist von der Genossenschaft selber an eine spanische Tochterfirma gegeben worden und darüber weiterverteilt worden, um zum Beispiel diese Ferienhotels dort zu betreiben. Jetzt ist fraglich, ob diese Hotels, die könnte man ja verkaufen, hat man ein bisschen Geld über, ob das überhaupt zur Insolvenzmasse gehört, weil es ist ja nicht direkt die Genossenschaft. So, und zum anderen, und auf den Punkt stellt sich zum Beispiel auch der Insolvenzverwalter, wenn ich in eine Genossenschaft investiere, also da Anteile kaufe, ist das nicht so wie beim Fonds. Ich bin dann quasi Mitglied. Und das heißt, wenn die Genossenschaft untergeht, dann gehe ich mit ihr unter. Ich bin kein externer Gläubiger. Auf den Standpunkt stellt sich, wie gesagt, der Insolvenzverwalter. Andererseits reden wir hier von möglicherweise kriminellen Handlungen. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass Menschen wie Carsten W. die Chance haben, zum Beispiel über Schadensersatzansprüche oder ähnliches, doch noch an einen Teil ihres Geldes zu kommen. Also da gibt es relativ viel zu klären in den nächsten Wochen im Laufe dieses Insolvenzverfahrens und ich bin persönlich auch sehr gespannt drauf.
Danke an Tim Prahle. Die ganze Geschichte von Carsten findet ihr über die Shownotes. Das Foto vom im Gesicht blutverschmierten Donald Trump, der kurz nach dem Mordanschlag auf ihn die rechte Faust in den blauen Himmel reckt, hinter ihm das Sternenbanner, geht um die Welt. Der US-Präsidentschaftskandidat bezeichnete das Bild selbst als ikonisch. Das sei die perfekte Form der Inszenierung, meinte hingegen der Bundestagsabgeordnete Dr. Ralf Stegner von der SPD. Der Bordesholmer hat 92 über seine Dissertation Theatralische Politik Made in USA seine Promotion erlangt und sieht in Trumps Reaktion eine Theatralik, die viel über ihn aussagt. Stegner meint, Gewalt sei in keiner Weise akzeptabel. Obwohl dieser Akt der Gewalt gegen seine Person gerichtet war, instrumentalisiert Trump sie, um sie für seine Zwecke zu nutzen. Mit dieser Selbstinszenierung wolle er Stärke demonstrieren und offenbart dabei eine Skrupellosigkeit in einem Moment der tödlichen Bedrohung, die einem den Atem nehme, so Stegner. Denn mit diesem Umgang mit dem Mordanschlag legitimiere er offenbar Gewalt, anstatt sie zu kritisieren. Das sei auch schon beim Sturm auf das Kapitol und seinem Spott über das Opfer nach dem Angriff auf Nancy Pelosis Ehemann Paul mit einem Hammer deutlich geworden, analysiert der SPD-Politiker. Dass sich Trump nicht wie die meisten Menschen in dieser Situation geschockt gezeigt habe, sondern mit der gereckten Faust ein Triumphzeichen demonstriert habe, enthülle einen Teil seines Charakters. Diese Bilder werden vermutlich als Werbefilm für seinen Wahlkampf dienen, sagt Stegner weiter. Neben seinem Politikwissenschaftsstudium in Deutschland hat er auch an der Harvard-Universität in den USA studiert und erklärt, Inszenierungen seien ein Kennzeichen der US-Politik. Ja, und wie er die Theatralik der Politik in Deutschland einschätzt, das lest ihr im Artikel, den ich euch natürlich auch in den Shownotes verlinkt habe. Was noch in Schleswig-Holstein wichtig ist, darauf schauen wir jetzt. Weitere News aus Schleswig-Holstein. 420.000 Euro für externe Berater und eine neue Mitarbeiterstelle im Rathaus. Mit dieser Ausstattung will die Stadtverwaltung nach einer Dachmarke für ganz Flensburg suchen und sucht auch nach einem neuen Slogan. Dabei soll mehr herauskommen als nur ein neuer Slogan. Die Marke soll nämlich zu einer Identifikationsfläche werden, sodass in der Stadtgesellschaft eigene Ideen entstehen, sie mit Leben zu füllen. Auf diese Weise soll es dann in der Stadt Flensburg gelingen, im Wettbewerb der Städte um Arbeitsplätze, Investoren, Bildung, Wissenschaft, Tourismus und Neubürger eine stärkere Position zu besetzen. So Sönke Krüger. Das ist nämlich der Leiter der Marketingstabstelle. Auf Instagram haben wir euch nach euren Vorschlägen befragt. Weit vorne ist mehr Punkte in Flensburg von der Userin Sibel. Andere Instagram-Nutzer kritisieren das Vorhaben, ob das Geld nicht für andere Sachen ausgegeben werden könne. Ja, und zum Stöbern habe ich euch noch ein paar Content-Tipps mitgebracht. In unserer Themenkonferenz hat ein Thema nämlich ganz besonders fasziniert. Das war das Thema um Ines Kock. Sie nimmt geschwächte Fledermäuse in ihrer Elmshorner Wohnung auf und pflegt sie wieder gesund. Unsere Redaktion hat sie und ihre Schützlinge zu Hause besucht und sie hat sogar ein Zelt im Wohnzimmer, wo Fledermäuse dann das Fliegen üben können. Die süßen Bilder der Fledermäuse, die gibt es über den Artikel zu sehen. Und was ich noch für euch entdeckt habe, mein Kollege Daniel Benedikt hat die Schauspielerin Sandra Hüller interviewt und sie hat mit ihm über die Wendezeit, die AfD im Osten und auch über den Kapitalismus gesprochen und auch ihren Talkshow-Besuch bei Jimmy Kimmel vor den Oscars. Über ihren neuen Film 2:1 haben die beiden natürlich auch geschnackt. Das Interview gibt's ab morgen für euch. Und noch ein Tipp, es gibt nämlich eine kleine Kinotour zum Film mit dem Produktionsteam zusammen, auch bei uns im Norden. Die machen zum Beispiel Stationen in Lübeck, aber auch zum Beispiel auch im Zeise-Kino in Hamburg-Ottensen. Da ist zum Beispiel auch Olli Dietrich zu Gast. Und zum Abschluss gibt's noch einen Ausblick. Das 33. Wacken Open Air beginnt am 31. Juli, also schon ganz bald. In unserem Live-Blog bekommt ihr die wichtigsten Infos zur Vorbereitung, zur Anreise und auch zum Zeltplatz und natürlich zur Party. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen guten Start in den Tag.